Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Das letzte Kind hat Fell. Der Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied.
Mit Ina Tenz, die ein unzertrennliches Team mit ihrem Briar Skudde bildet. Und mit Marcel Becker, der als Angestellter für seine Maine Coon Katze Francis rund um die Uhr im Einsatz ist.
Das Hamburger Abendblatt wünscht viel Spaß.
Wenn ich am Vortag in mein Handy gucke, auf den Kalender, was am nächsten Tag ansteht, weiß ich, das absolute Highlight kommt. Ja, ich könnte jetzt sagen, es ist die Aufzeichnung unseres Podcasts mit dir, liebe Ina. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, um ehrlich zu sein.
Ich hab's geahnt.
Ich freue mich so sehr darauf, deinen Hund zu sehen. Skudde. Ja. Und er freut sich auch ein bisschen. Nein, er freut sich wirklich. Jetzt ist meine Frage, was ich tatsächlich irre finde. Wir sehen uns ja alle paar Wochen. Mhm. Was ist diese Rasse so freundlich zu allen oder darf ich mir darauf was einbilden? Ich hoffe jetzt sehr auf den zweiten Teil.
Ja, es fällt mir schwer, es zuzugeben. Und auch dafür, dass ich hier heute in Herrgottsfrüh hergekommen bin und der Kaffee wieder nicht fertig war. Aber ich muss wirklich zugeben, die Rasse an sich neigt eigentlich dazu, ein bisschen
Briar,
ein bisschen, ja, andere würden sagen, eher autistisch ist. Mm. Und das nicht so zeigt unbedingt. Oh. Ja, also nicht unbedingt der, wie so ein Labrador, alle begrüßt und anspringt und wedelt und auch noch hinterherläuft. Ja.
Er läuft mir wirklich hinterher.
Er läuft dir hinterher. Er sieht dich vor der Tür, ja, begrüßt dich, rennt auf dich zu, freut sich wirklich, muss ich sagen. Es ist wirklich Freude. Und dann bist du irgendwie sein.
Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen für seinen Autismus, dass er sich über mich freut.
Nein, er ist schon sehr, sehr, je älter und je erwachsener er wird, bemerke jetzt, dass er eben nicht mehr jeden begrüßt.
Ach, also, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ich nehme ihn ja immer mit, er ist immer mit dabei, unter anderem auch im Reitstall. Und anfangs musste nur irgendjemand mit einer etwas höheren Stimme seinen Namen rufen und er ist hingetapst und freudig. Und das hat aufgehört. Also die, die jetzt seinen Namen rufen mit hoher Stimme, werden angeguckt. Und dann guckt er wieder weg. Also es ist nicht mehr so, er wird jetzt immer mehr Briar, aber wenn er dich sieht, das ist tatsächlich, er freut sich. Und ich finde es auch super nett, dass ich mit euch im Fahrstuhl hochfahren darf.
Ja, das stimmt. Ich gucke gar nicht, ob du mit dir drin bist. Hauptsache Skudde ist drin und wir beide ja ganz happy zusammen.
Ich gehe dann ja erstmal Kaffee kochen, wenn ich hier bin. Ja,
ja, das habe ich jetzt verstanden, das mit dem Kaffee kochen, das scheint dich ja wirklich. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich trinke keinen Kaffee, deswegen gucke ich natürlich nie, ob Kaffee gekocht ist. Aber alle anderen trinken hier Kaffee, deswegen wundere ich mich, wenn kein Kaffee gekocht ist.
Na, heute war mein Glückstag. Es war Kaffee gekocht, ansonsten bin ich hier ja schon ein bisschen so Head of Coffee geworden.
Ja, irgendwie seid ihr beide ja schon vollwertige Mitglieder hier in der Redaktion. Weißt du, was mich auch wundert an Skuddes Verhalten? Mhm. Also mal abgesehen davon, dass ich dir natürlich auch immer Fragen stelle, dass du sie schmeichelhaft für mich beantworten musst. Das ist ja eine ganz klare Taktik.
Das ist ein Talent von dir.
Ja, das kriegt ja jeder sofort mit, dass das natürlich auch eine totale Ego-Nummer von mir ist. Aber er riecht doch, dass ich nach Katze rieche. Das stört ihn ja überhaupt nicht.
Nein, weil er ja mit Katzen aufgewachsen ist und Hauptsache, du riechst nicht nach irgendwelchem, ich sag jetzt mal Old Spice oder so. Das mag er wirklich nicht.
Old Spice mag er nicht.
Also generell, wenn man sich irgendwie mit den Wohlgerüchen, die wir als angenehm empfinden, einparfümen, das mag er. Oder da ist er natürlich vorsichtig und auch ein bisschen skeptisch. Oder jetzt zu dieser Jahreszeit sind ja sehr viele Fluginsekten unterwegs, also Bremsen, Kriebelmücken und sowas. Und wenn wir im Stall sind, dann sprühe ich mein Pferdchen ein damit. Und das mag er überhaupt nicht, diesen Geruch. Ist ja auch klar, ist ja chemisch und soll ja auch.
Ja, aber das Pferd, was sagt denn das Pferd dazu?
Ich habe ein Pferd, dem ist das stumpf egal. Und dann habe ich ein anderes Pferd, das ist super empfindlich. Das ist meine Prinzessin, ist zwar auch ein R, aber der ist sehr sensibel. Und der hasst es, eingesprüht zu werden. Und für den habe ich ein Gel, das ich auftrage, damit er dieses
Alter Schwede.
Ja, und der soll ja keinen Stress kriegen. Und so haben wir beide das Ziel erreicht.
Wir haben schon so oft darüber gesprochen, also für alle regelmäßigen Hörer von unserem Podcast, Das letzte Kind hat Fell, werden sagen, ja nun macht es mal endlich, aber wir müssen es tatsächlich jetzt mal planen, dass wir den Versuch unternehmen, zumindest, dass Skudde mal auf Francis trifft. Ich glaube, das wird ein ganz kurzes Treffen.
Das wird, ich weiß nicht. Also Skudde ist wirklich super sweet. Also der ist intuitiv und der liest sein Gegenüber. Also das ist ja auch, ne, er weiß, dass er dir eine Freude macht, wenn er dich sieht.
Genau, das ist ja alles fake.
Ups.
Ja, schon okay.
Ja. Nein, aber ich glaube, er gibt sich ganz, ganz, ganz viel Mühe. Ich habe ihn neulich mal gesehen, da
aber
hat er
ob
den.
Die Katze das versteht.
Ja, aber wie kann man ihm widerstehen?
Ja, nee, das, also das wird wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin da auch dran interessiert. Ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch nicht, dass meine Katze, also die Katze meiner Frau und von mir, unsere Katze selbstverständlich, dass sie irgendwie am Ende da den ganzen Tag sich irgendwo verkriecht und Angst hat, rauszukommen. Also
nicht
die ist wirklich, sie ist eine Katze. mal so, ne?
Ja, und das sehen wir dann. Nicht lang schnacken, wir machen das jetzt.
Ja,
das ist das Projekt für den Sommer.
Ja, das ist das Projekt für den Sommer.
Apropos Frances, wie ist denn, also eigentlich mit Frances, ist sie heilfroh, wenn du morgens das Haus verlässt oder vermisst sie dich?
Also, das ist eine gute Frage, weil Katzen machen ja das, was sie wollen. Das kannst du dich Kopf stellen. Also, wenn die keine Lust hat, dir zu nahe zu kommen, dann kommt sie dir nicht zu nahe. Und wenn sie darauf besteht, dass sie jetzt Nähe braucht, dann fordert sie dir auch ein. Also als Beispiel. Meine Frau arbeitet viel von zu Hause, spricht Hörbücher und hat ein kleines Studio zu Hause. Und natürlich gibt es dazu auch eine Tür. Und wenn Frances Nähe braucht in irgendeiner Form, dann kratzt sie so lange an dieser Studiotür, macht natürlich Krach auf der Aufnahme, ne? Ist da logisch. Dann muss Sandra die Tür ein bisschen aufmachen, damit Frances ihre Stimme hört. Und dann kann Sandra weiter sprechen und dann legt
aber
sich
Frances
die Katze.
Frances kommt nicht rein.
Frances kommt nicht, die Box ist ihr irgendwie zu klein, das ist ihr irgendwie ein bisschen zu komisch, keine Ahnung warum. Und dann legt sie sich aber davor auf die Couch in Hörweite.
Witzig.
So, das ist ganz, ganz irre. Also
vielleicht solltet ihr mal Kopfhörer kaufen.
Ja, super Idee, genau. Und das, wenn ich im Homeoffice, also am schönsten findet sie es, wenn beide im Homeoffice sind. Dann pendelt sie sozusagen zwischen uns und sucht die sich ihren Schlafplatz oder ihren Entspannungsplatz bei einem von uns beiden. Aber ich stelle das immer wieder fest, es ist ihr wichtig, dass sie unsere Stimmen hört. Also sie ist immer in der Nähe, wo sie die Stimmen hört. Ich baue ihr zu sehr zum Verdruss meiner Frau gerne auf der Couch, zumindest da in dem Bereich, wo ich mit meinem Schreibtisch bin, eine Höhle. Also
du bist
eine Decke.
Der perfekte Katzenpapa.
Ey, und sie juchzt vor Freude, wenn ich schon anfange, die Decke denn so über die Kissen zu drapieren, und dann schlüpft sie da so runter und dann guckt immer nur so eine Pfote noch raus. Und dann liegt sie da stundenlang und findet das, oder sie liegt direkt neben mir. Und was mich auch wundert, hab da jetzt noch mal ein bisschen drüber gelesen extra, weil ich dachte, ich mache wahrscheinlich was falsch. Einige werden sich jetzt richtig aufregen. Frances stört sich überhaupt nicht an lauter Musik und Katzen mögen eigentlich keine laute Musik und am liebsten angeblich klassische Musik.
Mhm.
So, und wenn ich Texte schreibe zum Beispiel oder lese, höre ich gern Musik. So. Und das stört sie 0,0.
Der ist halt Rock'n'Roll.
Ja,
die
wahrscheinlich.
Gute Leben.
Ja, wahrscheinlich. Also da wundere ich mich tatsächlich so ein bisschen drüber. Ich hätte immer gedacht, wenn eine Musik ist, dann verkriecht sie sich irgendwo wieder. Nein, ist nicht der Fall. Also das ist nicht unbedingt der Part, der sie stört. Das Wichtigste ist tatsächlich für sie, dass sie unsere Stimmen hört. Es ist jetzt, als wenn wir nicht da sind. Habt ihr eine Kamera zu Hause? Kontrolliert ihr euren Hund, was der macht?
Er ist tatsächlich fast nie alleine. Also er bleibt allein, ist gar kein Problem.
Aber ihr habt keine Kamera, was viele Haustierbesitzer ja machen, um mal zu gucken.
Ich vertraue ihm.
Ja, nein. Ich,
dass er nicht Fernsehen guckt
oder
so.
Mich würde es tatsächlich mal interessieren, aber meine Frau sagt immer, lass dich doch von diesem wehmütigen Blick immer nicht so abschrecken, wenn wir gehen. Sie guckt ja dann immer so ganz furchtbar. Und weißt du, sie geht auch mit der Tür mit, wenn die so langsam, dann geht so der Hals. Und ich bin dafür anfällig, habe ich auch schon ab und zu mal erwähnt. Aber in Wirklichkeit schläft sie dann stundenlang.
Genau,
die
genau.
Schläft.
Also wenn ich mal ihn doch mal alleine lasse und ich komme nach Hause, dann kommt er total zerknödelt aus irgendeiner Ecke. Und an dieser Stelle sei gesagt, sein Lieblingsplatz ist tatsächlich unser Gästeklo. Ich weiß nicht warum.
Ach was.
Aber wir müssen immer die Tür offen lassen. Und vielleicht, weil dort sind Fliesen und im Rest der Wohnung ist so Holz, Holzboden, Dielen. Aber auf dem Gästeklo sind Fliesen. Und er liebt es. Er
weil
liebt
die schön kühl es. Sind, oder was?
Ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Raum nur. Also, ne?
Ja,
du brauchst noch nicht so viel Platz. Und er liebt es trotzdem. Er schläft da nachts. Und wenn er sich zurückziehen möchte, geht er in diesen Raum und zieht sich dort zurück und schläft dort. Und ja,
jetzt, weil du das erwähnst, muss ich doch noch eine Geschichte erzählen. Der Aufhänger ist natürlich nicht, wo unsere Katze schläft, sondern sie geht nie in unsere Gästetoilette. Und das, diesen Raum betritt sie, ich sag mal, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Der interessiert sie aus irgendeinem Grund. 0,0. Vielleicht auch, weil da die Waschmaschine steht. Und wenn die rüttelt, macht die ja Lärm. Und wenn
okay,
die alle, ne? So. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt. Es gibt eine Person, die unsere Katze tatsächlich abgrundtief hasst.
Der Postbote?
Nein. Unser Neffe.
Ich hoffe, der hört jetzt nicht.
Nee, zu. Ja, der kennt das. Die übernachtet deswegen auch nicht gern bei uns. Weil der Angst vor Francis. Francis macht dann, die stellt sie auf die Hinterbeine und wie so ein Puma vor ihm geht sie und faucht ihn an.
So. Weißt du warum?
Ich habe keine Ahnung. So, aus irgendeinem Grund, da muss wir müssten die beiden wahrscheinlich zu einer Therapiesitzung schicken, wo sie sich gegenseitig aussprechen. Aber jetzt kommt aber der Punkt. Mhm. Als sie das letzte Mal bei uns übernachtet hat, hat er natürlich sich die Zähne geputzt und abends das Gäste-WC benutzt. Und plötzlich hörten wir einen Schrei. Er geschrien. Da hatte sich Francis im Gäste-WC hinter der Waschmaschine versteckt.
Nein.
Und als er drin war, ist sie vorgeschossen und hat ihn angefaucht. Die hat dort auf ihn gewartet, obwohl sie diesen Raum sonst nie betritt. Die hat dort gezielt auf ihn gewartet und hat ihn angefaucht.
Und das doch hinter der Waschmaschine.
Das war richtig hinterhältig auch noch, fand ich. Also taktisch. Das war wirklich taktisch hinterhältig. Das endete damit, Ina, dass er, der liebe Max, im Gästezimmer geschlafen hat, von innen einen Stuhl unter die Klinke und ich habe die Klinke von außen mit Tape zu, weil Francis so randaliert hat nachts, dass sie es geschafft hat, die Klinke runterzudrücken und mit ihrem kleinen Katzenkörper, okay, eine Maine Coon ist jetzt nicht so klein, aber trotzdem, den Stuhl weggerückt hat und ins Gäste da reingekommen ist. Ich habe das verklebt, damit sie nicht die Klinke runterdrücken konnte. So war die auf 180.
Ich würde mir nochmal überlegen, ob ich nochmal bei euch übernachte. Wenn ihr eure Gäste einsperrt, die Türklinken verklebt, Stühle drunter schiebt.
Nur diesen einen Gast. Nur diesen einen Gast. Nur bei dieser einen Person.
Verrückt.
Es ist
dazu, lieber Marzel, machen wir eine eigene Folge. Und jetzt wird es echt Zeit, dass wir über Thema unserer Folge reden.
Der Spruch wird nochmal auf deinem Grab stehen. Darüber machen wir eine eigene Folge.
Ja, das ist wirklich interessant, warum sie das nur bei ihm macht. Ist es sein Geruch? Oder hat er irgendwas, wie er sich bewegt? Oder?
Ich glaube, es hat damit zu tun, er hat mal mit seinen Eltern, also sprich Sandras Bruder und seiner Mama bei uns übernachtet, als sie umgezogen sind. Die hatten eine Nacht, mussten sie überbrücken. Und sie haben auch eine Maine Coon, sogar zwei. Und die hatten sie mit. Und das fand Francis unter aller Kanone. Und ich glaube, damit bringt er ihn immer in Verbindung.
Mm.
Ihn in Person. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
Verrückt.
Ja.
Was gibt es ja, dass die einfach so nur manchmal Menschen um sich herum haben, die sie einfach nicht mögen.
Ja.
Bei Skudde ist das eigentlich, ich sag mal, bei 99% der Menschen, nein, er ist sehr aufgeschlossen, aber jetzt eben, ich bemerke, wo er ein bisschen erwachsener wird, dass er selektiver ist und diese Bria-Arroganz bekommt, aber nicht dir gegenüber. Also ich wiederhole mich ungern an dieser Stelle, aber leite jetzt über endlich zum Thema unserer Folge. Giftpflanzen, giftiges Essen für Hunde und Katzen.
Und das ist ja ein weites Feld.
Ein weites Feld und vieles, ich sag mal, ist bekannt und darüber, ja, das ist so gängig, das weiß man, dass Sachen giftig sind und dass Tiere Sachen, bestimmte Dinge nicht essen dürfen. Aber dann gibt es auch Sachen, die sind überraschend wieder.
Inwiefern überraschend?
Insofern, dass man darüber gar nicht nachdenkt oder vielleicht manchmal auch aus falschem Antrieb, aus dem Wissen heraus, das ist super gesund für Menschen und das ist bestimmt auch ganz gesund für mein Tier, Riesenfehler machen kann.
Ja, also ich muss ehrlicherweise zugeben, der erste Mensch, der mich bei diesem Thema absolut sensibilisiert hat, bist du. Ja.
Ich freue mich, dass Francis noch lebt.
Ja, so ungefähr. Weil wir haben bei unserer Katze einfach nur festgestellt, was ihr nicht gut tut, darum kümmert sie sich auch 0,0. Weil ich danach natürlich aufmerksam geworden bin und auch nochmal ein bisschen gegoogelt habe, was Katzen tatsächlich angeblich nicht fressen sollten an Pflanzen zum Beispiel.
Mhm.
Und dann stellte ich fest, einen Teil davon haben wir zu Hause, aber Francis geht da nie ran.
Hier zum Beispiel der Weihnachtsstern.
Ja.
Das, was, ich sag jetzt mal, bei einer etwas älteren Generation eigentlich zu Weihnachten immer im Haus steht. Mhm. Diese grünen Pflanzen mit diesen roten Blättern oben.
Mhm.
Hochgiftig.
Für Hunde?
Auch für Katzen.
Okay. Haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht, aber müsste ich jetzt mal drauf achten. Also soll ich mal sagen, was ich glaube, was tatsächlich giftig für Katzen ist. Zumindest habe ich mir das Wissen angelesen und mit mehreren Quellen verglichen und es stimmt immer überein. Deswegen nehme ich mal an, das wird jetzt stimmen. Gut, ich habe bei TikTok nachgeguckt und bei X. Ja, nein. Tulpen.
Echt?
Tulpen? Hyazinthen, Primeln, Maiglöckchen, Amaryllis, Narzissen.
Ja, okay, Begonien auch. Hast du vergessen.
Okay. Habe ich nicht gefunden.
Und Efeu.
Efeu.
Das wächst ja manchmal bei euch vielleicht am Balkon hoch.
Ja, haben wir jetzt tatsächlich auf dem Balkon, neuerdings.
Weg damit, weg. Sofort weg. Ich weiß ja nicht, ob du sagst ja, Francis, geht nicht ran, aber nicht, dass du irgendwie doch mal, wenn dein Neffe zu Besuch kommt,
aus Frust
in den Efeu beißt. Gummibaum ist auch giftig.
Haben wir nicht. Oder? Haben wir doch. Ich glaube, wir haben einen. Ich weiß aber nicht, ob der echt ist. Ich finde den so hässlich. Entschuldige,
ja,
Sandra.
Ja, finde ich auch. Gummibäume hatten wir nicht mehr.
Oh Gott, dafür werde ich gekillt.
Wir können es ja noch rausschneiden.
Ja, nee, das lassen wir drin. Das ist jetzt mal die Bewährungsprobe unserer Ehe.
Es ist auch immer unterschiedlich. Mal sind es die Beeren von den Pflanzen, mal auch die Blätter oder die Früchte. Also da kann man ein bisschen variieren, aber...
Und welche Pflanzen sind denn für Hunde ungesund?
Dasselbe? Auf jeden Fall Weihnachtsstern. Definitiv. Okay, Hunde sind ja jetzt nicht so die Pflanzenfresser, aber die fressen schon mal auch, das finde ich ganz interessant, Kräuter, ganz gezielt. Also leider habe ich mal Skudde im Kräutergarten meiner Mutter erwischt, wie er über ihren Basilikum hergefallen ist. Aber das ist ja gesund. Und dann glaube ich tatsächlich, dass der Instinkt der Hunde sagt, ah, das tut mir gut. Man sagt, dass Hunde, die viel Gras fressen, dass die eventuell an Sodbrennen leiden könnten. Weil die wollen damit eben ein, jetzt unangenehm, Erbrechen provozieren.
Ja, das ist bei Katzen ja aber genauso. Also wir haben ganz viel Katzengras in der Wohnung verteilt und wenn sie das viel frisst, dann kannst du davon ausgehen, dass sie am nächsten Tag kotzt und sich danach super
besser
gut fühlt.
Aber ist das dann auch Sodbrennen bei Katzen?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube einfach, dass sie sich entweder überfressen hat oder zu viel Haarball von der Katzen
von
vom Zelt legen.
Dem armen Vogel, der bei euch durch die Wohnung geflogen ist.
Die Geschichte auch mit. Was auch immer, aber das ist immer, also man denkt dann immer, es wäre schrecklich, aber dann, ich glaube, das ist ganz wichtig bei Katzen, dass sie das machen.
Also bei Hunden ist es ja so, dass, weil der Magen, man muss sich ja vorstellen, der liegt ja, weil die Hunde laufen ja auf vier Beinen. Das ist nicht wie bei uns Menschen, dass der Magen durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird.
Ja, Frau Doktor.
Sondern, ja, das ist eigentlich, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber bei Tieren ist der Magen ja parallel. Und dadurch steigt oft Magensäure hoch und deswegen kriegen die oft Sodbrennen. Und deswegen sagt man, fressen Hunde übermäßig viel Gras, eben um das zu neutralisieren.
Okay.
Finde ich interessant.
Ja, macht ja auch Sinn. Und dann, wir sprechen ja gleich auch noch mit einem Experten zum Thema Giftpflanzen und was, das ist ja alles nur Halbwissen, was ich hier gerade zum Besten gebe. Wie gesagt, meine Quellen sind das Internet. Und dann gibt's aber auch ganz viele Lebensmittel, die richtig ungesund sind. Und da ist bei mir immer hängen geblieben, dass du gesagt hast, gib einem Hund niemals eine Avocado.
Genau. Super, super giftig. Der Stoff, der in den Avocados ist, heißt Persin und der ist richtig toxisch für Hunde, für uns Menschen überhaupt nicht, aber besonders das, was so Haut und in der Nähe vom Kern ist von der Avocado, aber auch in diesem normalen Avocado, in dieser Pampe, ja, wenn man Avocados mag, man möge es mir verzeihen.
Mag ich sogar.
Der hohe Fettgehalt ist auch nicht so ganz gesund für Hunde, aber man erkennt es dann, die kriegen, also die Symptome sind Husten, Atemnot oder so eine Unruhe, eine Schwäche und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Persin. Also es ist auf jeden Fall hochgiftig und die Hunde können von sterben. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist natürlich heftig. Und dann, was ich auch tatsächlich schräg finde, ist, erinnerst du dich noch an diese Schäber-Werbung?
Petersilie.
Ja, und Petersilie soll für Katzen ungesund sein.
Echt? Deswegen, was ist da drin?
Ne, das kann ich dir nicht sagen. Wir fragen ja gleich den Experten. Aber ich war überrascht. Also das würde ich wirklich tatsächlich noch mal gerne klären, weil diese Schäber-Werbung, die ist einem ja selbst als Nicht-Katzenbesitzer so in Erinnerung geblieben. Ich fand die total ätzend, diese Werte. Richtig, richtig peinlich fand ich die. Obwohl, ich bin manchmal auch ziemlich peinlich, glaube ich, im Umgang mit meiner Katze. Aber davon nur mal abgesehen. Schokolade.
Absolut. Theobromin, sag ich nur. Das ist in Schokolade drin.
Ach was.
Theobromin, so heißt dieser Stoff. Der ist auch bei Hunden absolut giftig. Da reicht schon aus, die tödliche Dosis an Schokolade liegt bei 100 bis 300 Milligramm pro Körpergewicht. Also kannst du mal so ein bisschen nachrechnen. Also je dunkler die Schokolade und desto mehr von diesem Theobromin ist da auch drin. Und wenn so ein Chihuahua dann irgendwie eine halbe Tafel frisst, dann ist der hin.
Oha, ja. Das ist allerdings rohes Schweinefleisch.
Mhm. Rohes Schweinefleisch, super giftig. Im rohen Schweinefleisch, was ist da noch drin? Genau, da kann so ein Virus drin sein, ne? Ist das richtig? So ein, das fragen wir den auch gleich. Da gibt es einen Virus, der ist für uns Menschen komplett unbedenklich, aber für Tiere, gerade für Hunde, das ist, glaube ich, das, ja, das Aujetzky-Virus, jetzt fällt es mir wieder ein. Absolut tödlich, immer tödlich.
Fragen wir doch mal jetzt direkt nach bei Pflanzenarzt René Wadas. Er ist uns zugeschaltet und wir sagen Hallo.
Schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Und meine Frage vorab, bevor wir über Giftpflanzen sprechen, stimmt das? Können Pflanzen eigentlich reden und haben Pflanzen auch Gefühle?
Ja, auf alle Fälle. Also wirklich? Ich sag ja auch mal, ja wirklich, wirklich, Pflanzen können kommunizieren. Die machen das nicht so, wie wir das hier machen. Also die können jetzt nicht am Podcast teilnehmen. aber sie können mit uns kommunizieren und die müssen auch mit uns kommunizieren. Warum? Also man muss sich ja vorstellen, es ist ja anders wie beim Haustier. Das Haustier kommt an, ja, wedelt mit dem Schwanz oder springt mich an oder ja, zeigt mir dann, wenn es Hunger hat. Aber so eine Pflanze hat ja auch Hunger. Wir stecken Pflanzen in irgendwelchen Töpfen, ja, und dann sind sie begrenzt in ihrer Ausbreitung. Das heißt, also sie können also auch nicht genügend Wurzeln bilden, um genügend Nährstoffe zu sammeln. Also sind sie abhängig von uns Menschen und die zeigen uns dann, okay, ich habe jetzt Hunger. Ich habe Durst. Und wenn man nicht ganz blind ist, und dann kann man die Pflanzen verstehen und dann weiß man auch, was die Pflanzen benötigen.
Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe und bevor irgendwelche Hörer von unserem Podcast sagen, jetzt drehen Sie endgültig durch. Pflanzen geben mir Signale in Form von natürlichen Signalen oder gibt es tatsächlich eine Sprache? Weil wenn eine Pflanze, sage ich jetzt mal, den Kopf hängen lässt, weiß ich, braucht Wasser. Ist das schon
genau,
unter
das
Sprache?
Ist Sprache?
Das ist die Sprache.
Ja, ja. Ich sage ja nicht so, okay, wie wir das hier machen. So, und Pflanzen machen das jetzt auch so, dass sie uns zeigen. Also Pflanzen brauchen ja wie jedes Lebewesen Nährstoffe und auch unterschiedliche Nährstoffe. Und eine Pflanze zeigt mir zum Beispiel, wenn sie einen bestimmten Nährstoff benötigt, ich sage mal, so ein Hauptnährstoff ist Stickstoff, ja, das ist das, was die Pflanze braucht, um wachsen zu können, dann fängt sie an, ihre alten Blätter abzuschmeißen. So, und wenn ich ein bisschen Verstand habe, also mich ein bisschen beschäftige mit meinen Pflanzen, dann merke ich, ah, alles klar, Stickstoffmangel, ich muss jetzt unbedingt Dünger geben. Ja? Also das ist halt, weil Pflanzen sind wie mit Tieren, ja, die leben nicht nur von Luft und Liebe, sondern ja, die brauchen auch was zu futtern. Und so ist das genauso mit den Pflanzen.
Ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es darum, dass Pflanzen auch Stress zeigen können. Also in einem Wald zum Beispiel, wenn Bäume zu nah aneinander wachsen, dass die sich regelrecht entfernen. Also dass da auch Botenstoffe ausgetauscht werden, die eben signalisieren so, ich habe jetzt Stress und der Baum wächst dann irgendwo in die andere Richtung. Ist das richtig oder geht's da wirklich nur im Kampf ums Licht oder um Nährstoffe?
Also ich will jetzt mal nicht über den Wald sprechen, sondern wir sprechen ganz einfach mal über Zimmerpflanzen. Das hat schon jeder erlebt. Die Zimmerpflanze steht bei Oma. Oma sagt, die Pflanze möchte ich nicht mehr, nimm die mal mit nach Hause. Und dann nimmt man diese Pflanze mit nach Hause, die hat 20 Jahre bei Oma gestanden. Und dann steht sie bei mir und auf einmal fängt sie an zu sterben.
Das stimmt, ja.
Ja, das kennt doch jeder, oder?
Klar.
Und das ist Stress. Die Pflanze, also auch eine Pflanze sagt, den mag ich nicht.
Also Gefühle. Ja, also das
halt, siehst du, Marcel, darum ist es bei euch so entlaubt im Haus.
Ja, das Gegenteil ist leider der Fall, aber das hat definitiv nichts mit mir zu tun, weil ich keine Ahnung von Pflanzen habe.
Also das ist halt, darum ist es ja wichtig. Also darum ist wichtig, dass man sich ein bisschen beschäftigt, wie man sich, ich verbinde das jetzt immer mal mit Haustieren, weil die Pflanzen sind halt genauso zu handhaben wie Haustiere und sind für viele auch Haustiere. Pflanzen bekommen Namen, ja, also die bekommen genauso einen Namen, wie es der wie es der Hund, der Kanarienvogel hat. Und ja, darum gibt es auch einen Pflanzenarzt. Es gibt einen Tierarzt. Warum soll es nicht auch einen Pflanzenarzt geben? Weil auch Pflanzen leiden, Pflanzen werden krank und Pflanzen haben genauso das Recht, wieder gesund zu werden und sollten nicht gleich so laublos irgendwie auf den Kompost wandern.
Ja, und ich sag mal, vor 20 oder 30 Jahren haben wir alle herzlich gelacht und wahrscheinlich ihn auch ausgelacht, Prinz Charles, als er gesagt hat, ich gehe jetzt in den Wald und umarme mal die Bäume. Und,
genau.
Aber das ist ja auf Gegenseitigkeit. Es ist nicht nur, dass es dem Menschen gutes Gefühl gibt, sondern Sie würden jetzt sogar so weit gehen und sagen, es gibt der Pflanze ein gutes Gefühl, wenn ich sie in den Arm nehme?
Auf alle Fälle. Also nur ein Beispiel. Zum Beispiel Tomaten kennt ja jeder.
Habe ich gerade einen ganzen Wald im Garten, genau.
Genau. Und wenn man Tomaten aussät, zum Beispiel. Und jeden Morgen ich meine Tomaten streiche. Jeden Morgen gehe ich zu meinen Tomaten und streichel sie. Werden diese Tomaten, die ich gestreichelt habe, viel schöner, viel besser, viel kräftiger als die Tomaten, die ich nicht gestreichelt habe. Kann jeder selber ausprobieren. Jeder selber auf der Fensterbank ausprobieren. Funktioniert. Das Gleiche ist, die Tomaten, mit denen ich jeden Tag spreche, ja, mit denen ich jeden Tag, und das ist egal, wie ich spreche, da muss ich jetzt nicht hinkommen und sagen, hier, du liebe kleine, schöne Tomate, wachse, sondern ich kann, wenn ich schlechte Laune habe, kann ich die Tomate anschreien, das ist der egal. Ja, aber ich kommuniziere mit der Tomate und auch die Tomate wächst dann besser.
Das probieren wir mal aus. Das ist echt verrückt. Aber Tomaten sind schon mal ein gutes Stichwort. Wir wollen ja heute über Giftpflanzen sprechen für Tiere. Und man hört ja immer mal, oh, Tomaten sind Nachtschattengewächse. Sind denn Tomaten, also jetzt die Frucht, für Tiere giftig, ja oder nein? Und sind es vielleicht auch sogar die Pflanzen dazu?
Ja, also die Tomate grundsätzlich ist ja die Pflanze, das ist ein Nachtschattengewächs, ist giftig. Und es gibt ganz viele Tiere, die natürlich empfindlich darauf reagieren und die auch auf Tomaten empfindlich reagieren, die dann Erbrechen bekommen oder denen es nicht gut geht. Also ich habe jetzt noch nie erlebt und noch nie gehört, dass ein Haustier an Tomaten gestorben ist. Also das habe ich noch nie. Also ich habe ja so viel mit Pflanzen zu tun, das habe ich noch nie erlebt. Da gibt es andere Pflanzen, die viel, viel, viel wichtiger sind. Also nur ein Beispiel, jeder kennt eine Diefenbachie.
Wen?
Bitte was?
Eine Diefenbachie. Also wenn man sie sieht, dann weiß man, die Diefenbachie gibt es überall, in jedes Gartencenter, überall. Das ist so eine Pflanze, die kommt mit so meistens weiß-grünen Blättern. Die gibt es in etwas höher, so ich sag mal, in Meter hoch, aber auch immer in kleinen, ich sag mal, 12-Zentimeter-Töpfen, die auch gepflanzt ist in Schalen und überall. Mhm. So,
ich habe ein Bild. Weiß-grün war das Stichwort. Ja, da klingelt es.
Genau, hat man ein Bild. Und das ist die giftigste Zimmerpflanze, die man überhaupt haben kann. Oh. Ja, und das ist die Diefenbachie. Und das ist halt einfach so. Wenn da die Katze ja von frisst oder der Hund, dann war's damit. Aber auch das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe noch nie gehört, dass ein Hund oder eine Katze eine Diefenbachie gefressen hat und daran gestorben ist. Also das ist halt, habe ich noch nicht gehört. Also kann sicherlich schon mal vorgekommen sein. Viel schlimmer ist es, ich habe schon gehört, dass Hunde Schneckenkorn gefressen haben, weil sie gedacht haben, so ein Golden Retriever, der hat wohl ein Fressfleisch gekriegt und hat erstmal so eine Packung Schneckenkorn gefressen, weil es wo angehört hat wie Schrohlik. Und die müssen dann sofort, ja, da muss sofort was getan werden. Und das hört man öfters. Aber so an Pflanzen ist eher selten.
Und was gibt es sonst noch an Pflanzen, die man im Haushalt normalerweise hat, bei dem Sie sagen, na, für Hunde ist das ganz schlecht, weil zu Katzen kommen wir gleich nochmal, aber für Hunde ist es ganz schlecht.
Also grundsätzlich alles, was für den Menschen schlecht ist, ist auch für den Hund schlecht. Das ist halt immer alles, was wir nicht essen dürfen.
Ja, aber der Mensch stellt ja die Pflanzen erstmal nur hin.
Und man kommt halt nicht am Weihnachtsstern herum oder so.
So sieht's aus. Also wenn man das nicht will, könnte man ausprobieren vorher. Man knabbert mal am Weihnachtsstern. Wenn es mir schlecht ist, weiß ich genau, der ist nicht. Aber nach diesem Podcast braucht man das nicht, weil wir nämlich wissen, dass der Weihnachtsstern giftig ist. Ja, der Weihnachtsstern ist klar. Diese Milch, die da rauskommt, das ist nicht gut. Das ist halt nicht. Aber es gibt eben zu viele. Also ich sage zum Beispiel auch für den Menschen. Also Eisenhut. Kennt man. Mhm. Früher, ja, ist eine Staude, die draußen im Garten wächst, unheimlich giftig. Das ist auch für uns Menschen ein bisschen Eisenhut, ja, in Tee gepackt und dann hat sich's erledigt.
Oh, Finger, Marcel, genau, möchtest du einen Tee?
Ja, genauso Fingerhut. Fingerhut war klar. Das Gift, was man früher, wo man ganz früher auch schon irgendwie mal den Nachbarn mit beseitigt hat.
War das der Schierlingsbecher, der berühmte, mit dem Fingerhut?
Ja, sowas. Das ist auch Schierlingsbecher, ist noch was anderes, so Herbstzeitlose. Was man so kennt, Kirschlorbeer kennt man auch, Maiglöckchen kennt man auch, Oleander kennt man auch. Das sind so die Pflanzen, wo man irgendwann sagen soll, okay, die sind unheimlich giftig. Auch die Birkenfeige, also der Ficus benjamini, also auch der ist giftig und da muss man eben auch aufpassen. Es gibt ganz viele. Also ja, ich könnte so ein paar aufzählen. Kalanchoe zum Beispiel ist auch so eine Pflanze, die Oma-Pflanze, die immer wieder, das Alpenveilchen von der Oma.
Ja.
Tatsächlich?
Ja gut, die arme Oma. Aber die ist am Ende schuld. Bloß ich habe das Gefühl, und jetzt mache ich mal den Bogen zur Katze, wenn ich unsere Katze sehe, ich würde immer sagen, Katzen sind schlauer als Hunde und gehen nur an Sachen ran, von denen sie wissen, dass sie ihnen gut tun. Hunde haben ja manchmal wie dieser Golden Retriever den Arm, den sie eben schon wieder pauschal unter Generalverdacht gestellt haben, dass die alles fressen. Jeder Golden Retriever-Hörer-Besitzer wird jetzt schon wieder so einen Hals haben. Oder er sagt vielleicht auch, stimmt. Aber unsere Katze frisst tatsächlich mal hier an der Pflanze, mal da an der Pflanze. Und bestimmte Pflanzen lässt sie einfach stehen.
Genau, also warum auch? Weil ja auch nicht jede Pflanze schmeckt.
Okay, also, ja, das stimmt.
Das ist ja natürlich die Frage. So, und das ist halt immer alles, was meistens giftig ist, auch super bitter. Die Mutter Natur hat schon dafür gesorgt. Also das merkt man zum Beispiel auch, wenn wir mal bei größeren Haustieren sehen, also bei Pferden zum Beispiel.
Das Jakobskreuzkraut.
Ja, zum Beispiel hat man eine große Weide und so ein Pferd geht da normalerweise nicht dran. Ja, das Pferd geht da nicht dran und frisst es auch nicht.
Das ist ja das Tückische. Es gibt ja dieses invasive Jakobskreuzkraut bei Pferden.
Genau, das ist halt, und das Tückische ist,
wenn es gemäht wird. Ne?
So sieht's aus, wenn es getrocknet ist und wenn es im Heu drin ist. Dann ist es das Tückische, weil dann weiß es, dann merkt es das Pferd.
Es verliert die Bitterstoffe.
Genau, aber auch viele Pferde haben da so einen Instinkt und die gehen, also zum Beispiel Eibe, sagt man ja auch, Eibe ist super giftig. Also es gibt echt, es gibt doofe Menschen, es gibt auch doofe Pferde. Oder auch doofe Tiere. Ja, die dann einfach Langeweile haben. Also bei Tieren ist das ganz oft auch die Katze, die hat einfach Langeweile, die ist nicht ausgelastet oder so. Und das ist, glaube ich, das große Problem, wenn die Langeweile haben und wenn dann gehen die an Pflanzen, wo sie einfach mal, ach, ich probiere mal. Diefenbach hier sieht ja schön aus, ich knabber da mal dran rum.
Langeweile oder auch tatsächlich, bei Pferden ist es oft so Futterneid. Also wenn die Weide magerer wird und da gibt es nur so ein kleines Fleckchen und da wächst ein Ferkelkraut oder da liegen diese Bergahornsamen rum, super gefährlich.
Ja, aber was würden Sie dann unterm Strich empfehlen für alle Tierbesitzer zu Hause? Also sich vorher einfach im Internet schlau zu machen oder bei Ihnen ins Seminar zu gehen?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, klar, kann man natürlich immer mal, wenn man sich mal unschlüssig ist, kann man natürlich bei mir in die Sprechstunde kommen, das ist überhaupt gar keine Frage und da kann man auch mal fragen, da kann ich auch schnell mal erzählen, aber oft ist es ja so, dass man gar nicht weiß, was habe ich da eigentlich für eine Pflanze? Ich habe da eine geschenkt bekommen und ich denke mal, auch jetzt werden ganz viele sagen, oh, Diefenbachia, die habe ich ja. Ja, das habe ich ja. Und jetzt auf einmal, die ist so giftig. Aber ich habe jetzt auch 8 Katzen und da noch nie war eine Katze dran. Ja, und werden jetzt, oh Schreck, oh Schreck, oh Schreck, alle Pflanzen weg. Ja, nee, muss man nicht. Also das ist dann, normalerweise, wenn die bis heute nicht drangegangen sind, wird die auch weiter nicht drangehen, weil die Katzen schlau sind oder eben die Haustiere auch wissen, dass sie da nicht drangehen.
Das merke ich mir.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Du hörst nur das, was du willst.
Ja, klar, logisch.
Jetzt zum Thema auch, vielleicht sind auch Hunde schlau. Also ich habe ja einen Briar-Skudde und der geht einen Briar, das ist eine Hunderasse.
Also das ist ähnlich wie Saxifraga stolonifera.
Genau so ähnlich. Berger de Brie heißt der eigentlich. Ja. Wir verstehen uns. Ja. Naja, jedenfalls dieser Briar geht ganz gezielt in den Kräutergarten meiner Mutter und frisst da, alles weg, aber sehr selektiv. Was bedeutet denn das? Muss ich mir Sorgen machen? Nee, oder schlau. Ist schlau.
Ich denke mal, vielleicht ist er insgeheim ein 4-Sterne-Koch und weiß ganz genau, welche Kräuter gut sind und welche schlecht sind. Ja, ein Gourmet. Nein, aber man weiß ja auch irgendwo, also ich bin ja jetzt nicht so, ich meine, wir haben auch Tiere, wir haben Hühner, wir haben Pferde, wir haben Katze, wir haben aber keinen Hund. Und ich sehe ja auch unsere Katze, die ganz genau rausgeht und Gras frisst und so und geht auch nur an bestimmtes Gras ran und so. Das ist ja, das brauchen die ja für ihre Verdauung. Und man denkt ja auch immer, so ein Hund, der, ich kenne Hunde, die fressen grüne Gurke, was sonst eigentlich auch gerne noch die Schnecken machen, aber es gibt auch Hunde, die dann durch den Garten gehen und dann mal sagen, ich ernte jetzt da mal ein bisschen und fress mal hier und fress mal da. Aber meistens wissen die auch ganz genau, was gut ist und was nicht gut ist. Ich denke mal, dass die wirklich so einen Instinkt haben und dass sie es vielleicht auch riechen können. Weil die würden zum Beispiel ja nicht, wer geht schon an so einen bitteren Zierkürbis dran, ja? Da wird auch ein Hund nicht dran gehen, weil das schmeckt halt nicht. Außer. Ich muss das wieder sagen, und da komme ich wieder zurück zu den Freunden des Golden Retrievers. Man macht ja extra in diesen, in dem Schneckenkorn, das ist halt gerade so aktuell, weil ganz viele eben Probleme mit Schnecken haben. Also ich bin absolut gegen Schneckenkorn, also das muss man nicht machen, weil für mich sind alle Tiere liebenswert, auch wenn es die gehasste Schnecke ist. Dieses Schneckenkorn wird extra mit Bitterstoffen versetzt, weil man weiß, dass es passieren kann, dass so ein Hund durch den Garten geht und diese blauen Körner aufsaut und diese Bitterstoffe sollen ihn abhalten. Aber es ist halt immer wieder passiert, dass doch denn Hunde, wenn die so ein Fressflash kriegen, ich weiß nicht, die denken sich, scheißegal, egal, bitter, Hauptsache, der Magen ist voll, ich weiß nicht. Ja, wenn die wüssten, was dann hinterher auf die zukommt, würden sie es nicht fressen. Aber ja, das kann halt passieren. Und so kann es natürlich immer mit allen Tieren passieren. Und da, ich denke mal, ist jeder selbst nochmal verantwortlich und zu gucken, okay, wenn ich dann so einen verrückten Hund habe oder irgendeinen verrückten Vogel oder so, dann muss ich eben auf meine Pflanzen aufpassen. Und dann muss ich eben gucken, dann muss ich mich vielleicht von der einen oder anderen Pflanze dann auch mal verabschieden.
René, das ist sehr, 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 sehr spannend. Ich muss ehrlicherweise gestehen, zum Abschluss, also ich glaube, ich muss in Ihre Sprechstunde kommen, in deine Sprechstunde kommen, René, weil von den Pflanzen, die du genannt hast, ich glaube, die meisten habe ich vom Namen erkannt, aber außer den Maiglöckchen würde ich, glaube ich, keins erkennen. Das ist mein Problem. Stadtkind. Ich bin wirklich ganz schlecht dabei.
Und darum, ganz, ganz wichtig, wenn man das nicht erkennt, also auch für dich, besorg dir eine App, eine Pflanzen-App. Und diese Pflanzen-App, also ich bin selbst überrascht, zum Glück erkennen sie noch nicht alle Krankheiten, sonst wäre ich bald arbeitslos, aber Pflanzen erkennen sie zu 99,9%. Also wirklich, man kann das fotografieren. Ich bin echt auch aus so Google Lens oder was es so alles gibt. Das ist der absolute Hammer. Ich war gerade im Urlaub und ich war so überrascht. Also da war ich in den Bergen und habe in den Bergen Fotos gemacht von Pflanzen. Und diese App, ja, dieses Google, hat mir gleich schon den Namen dieser Pflanze gesagt. Also das ist der absolute Hammer. Also darum, also das ist keine Entschuldigung, um zu sagen, ich habe ja nicht gewusst, was das für eine Pflanze ist. Also wer Pflanzen und Tiere hat, muss sich mit beiden beschäftigen. Mhm. Der muss wissen, was habe ich für ein Tier. Ja, kann ja auch nicht sein, dass ich jahrelang denke, ich habe eine Katze und hinterher stellt sich raus, das war doch ein Hund. Und so ist es auch bei den Pflanzen. Ja, wenn ich dann jahrelang Pflanzen habe, dann sollte ich auch wissen, okay, dass die Engelstrompete ja auch giftig ist, dass man davon heil wird und auch der Hund von heil wird, wenn man davon
geht. Super. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Mir hat es sehr weitergeholfen, nämlich dass ich nicht genug weiß und ich mich eigentlich schlauer machen muss. Also das ist schon mal ein guter Hinweis gewesen. René, wir sagen tausend Dank für deine Zeit.
Ja. Nee, nicht zu danken. Bitteschön, hat Spaß gemacht.
Themenwechsel. Das war jetzt aus dem Bereich Ratgeber. Mein Gott, wie oft wir das Wort Gift heute erwähnt haben. Lass uns in dieser Episode Ihnen auch noch etwas Unterhaltung anbieten. Wir schalten jetzt zu Ricarda von Holk. Und sie ist vom Futterhaus. Und warum schalten wir zu ihr? Weil sie beim Futterhaus ist? Nee, weil sie ziemlich ungewöhnliche Haustiere hat. Und zwar 4 Stück. Hat Ricarda Hunde? Katzen? Kaninchen? Nee, Ricarda hat 4 Esel.
Ricarda, die allererste Frage ist, seit wann hast du denn überhaupt Esel?
Also das werde ich nie vergessen, das war im Jahre 2001.
So
da
lange schon?
20, ja, da habe ich mir meinen ersten Esel gekauft. Da habe ich noch in Hamburg gewohnt, in einer WG. Und habe dann irgendwann gesagt, entweder ich bleibe unglücklich oder ich kaufe mir jetzt einen Esel.
Aber warum ausgerechnet ein Esel?
Ich habe als Kind Esel schon toll gefunden. Das ist einfach nicht weggegangen.
Aber in dieser WG hast du ja den Esel nicht mit dabei gehabt. Der hat denn wo gelebt?
Der hat so am Rande Hamburgs, da wo es dann langsam grün wird. Da gibt es ja dann Offenstelle für Pferde. Und da habe ich ihn eingestellt, wie ein Pferd.
Okay, jetzt erstmal die wichtigste Frage. Wie hieß der erste Esel, den du dir gekauft hast?
Das war Nelson.
Nelson, noch niedlich. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung, was kosten Esel?
Das ist eigentlich wie bei anderen Tieren auch. Das hängt davon ab, was die für eine Abstammung haben, wie groß die sind, ob die ausgebildet sind, das Geschlecht. Also das spielt alles eine Rolle. Da gibt es auch von bis, also für 500 € kann man sicherlich einen Esel bekommen, aber man kann da auch 5.000 € ausgeben.
Ernsthaft?
Und wie viel hast du ausgegeben?
Das war damals noch D-Mark. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Er war recht teuer. Ich glaube, das waren um die 2000 Mark. Also es war ein Großesel, deswegen war er relativ teuer.
Und was sagen denn so Freunde und Verwandte, wenn man so auf einer Party erzählt, übrigens, ich habe mir einen Esel gekauft?
Eigentlich kommt das immer recht positiv an. Also damals haben mich, glaube ich, einige für verrückt erklärt, aber es hat keiner gesagt.
Jetzt kommt eigentlich die Kernfrage, Ricarda. Was reizt dich an Eseln? Weil ich meine, viele träumen ja vom Pferd oder kaufen sich ein Schaf, um auch noch vielleicht was von der Wolle zu haben. Aber Esel, für was brauchst du deinen Esel und was fasziniert dich?
Ich kann das gar nicht so genau beantworten. Jeder hat ja so eine Vorliebe für ein bestimmtes Tier. Also man kann ja auch nicht sagen, warum man unbedingt einen Hund oder eine Katze oder einen Vogel haben möchte. Das ist einfach irgendwie, Das sind einfach meine Tiere.
Ja, aber
das kann ich gar nicht sagen.
Was ich daran so spannend finde, ist, erstens, es ist ja nicht mehr nur ein Esel. Wie viel hast du jetzt insgesamt?
4.
4. Was macht man denn so mit den Eseln? Also ein Hund, verstehe ich natürlich, der kommt, der freut sich, wenn er dich sieht. Die Katze zeigt auf ihre Art auch Freude, vielleicht ein bisschen gedämpfter und anders. Ein Wellensittich, der will aus dem Käfig raus, wenn man nach Hause kommt und fliegt, setzt sich dann auf deine Schulter. Was macht der Esel, wenn du, oder deine Esel, wenn du sie im Stall besuchst oder auf der Weide?
Die kommen sofort, also die sind sehr, sehr menschenbezogen, das mag ich so an denen. Wenn ich komme, auch wenn andere Leute kommen, die kommen immer. Die kommen und die lieben Menschen, die wollen auch angefasst werden und gekrault werden. Das können die stundenlang haben. Also das sind richtige Kuscheltiere im Grunde. Die lieben es, unter Menschen zu sein. Und ansonsten kann man mit denen eigentlich ganz viel machen. Also man kann wandern gehen.
Ach was.
Theoretisch auch Kutsche fahren. Wenn das Gewicht stimmt, kann man sie auch reiten. Also kleiner Esel natürlich dann nur von Kindern. Aber im Grunde kann man fast alles machen, was man auch mit einem Pferd macht. Nur natürlich nicht Leistungssport.
Aber Moment, Moment. Du nimmst die 4 Esel an die Leine und dann gehst du mit denen spazieren.
An die Leine.
Naja, also an, der, wie an heißt den das?
Strick.
An den Strick, Entschuldigung. Ja, denselbigen nehme ich mir jetzt gleich für den Fehler.
Ja, genau. Also wie man auch ein Pferd, mit einem Pferd spazieren gehen würde, ne? Halfter und Strick und dann kann man da durch die Natur wandern.
Und das fänden die super?
Ja.
Für alle, die uns hören und die vielleicht Pferde oder Ponys haben und jetzt denken, ach Mensch, so ein Esel, das passt ja auch dazu. Welchen Tipp hast du für diese Menschen? Weil Esel sind ja doch eigentlich ganz anders als Pferde.
Ja, erstmal brauchen sie halt definitiv einen zweiten Esel. Also Esel und Pferd kann man zwar machen, die tun sich schon irgendwie zusammen, aber richtig glücklich wird ein Esel nur, wenn er einen zweiten Esel als Freund hat. Das ist das Allerwichtigste, genauso wie auch ein Pferd braucht. Und ansonsten kann man sie eigentlich halten wie Pferde, außer dass man natürlich sehr darauf achten muss, dass sie nicht zu dick werden, also möglichst nicht so viel Weide und auch kein Müsli füttern, sondern eher so ein bisschen karger halten.
Mhm. Und Esel, stimmt das? Man sagt ja, Pferde sind Fluchttiere und Esel reagieren aber anders, wenn die gestresst sind. Also, dass sie jetzt nicht unbedingt Angreifer sind, aber dass sie so einfrieren oder, also gibt es Unterschiede auch im Verhalten im Vergleich zum Pferd?
Ja, gibt es, aber das kann man leider auch so pauschal nicht sagen. Das kommt immer auf den Esel an und auch auf die Situation. Also, dass sie generell bei Gefahr erstarren stimmt nicht. Also alle meine Esel sind auch schon mal abgehauen. Wenn die wirklich okay. richtig Angst haben, dann rennen die auch. Also es wäre schön, wenn es so wäre, aber es kann auch mit einem Esel gefährlich werden. Wenn die richtig Angst kriegen, können die sich auch losreißen und rennen dann erstmal. Meistens aber nicht ganz so kopflos wie ein Pferd. Die rennen dann manchmal ein Stück und dann bleiben sie stehen und drehen sich erstmal um und gucken, was ist da eigentlich.
Also bei Pferde,
und wenn sie jetzt verfolgt werden zum Beispiel, dann rennen sie halt weiter.
Bei Pferdebesitzern gilt ja so, man hat irgendwie erst ein Pferd und dann stellt man fest, wie du vorhin ja richtig sagtest, ein Pferd alleine soll man nicht halten, dann kommt halt ein zweites dazu. Aber wenn man jetzt ein Pferd von den beiden reitet, ist das andere ja wieder allein, also braucht man ein drittes Pferd. Und so geht es dann weiter und deswegen werden es irgendwie immer mehr. Wie ist es bei dir gekommen, dass du auf einmal von Nelson auf eine kleine Eselherde gekommen bist?
Also ich hatte 2 Jahre, nachdem ich Nelson gekauft habe, dann auch schon einen zweiten Esel und hatte jahrelang 2 Esel jeweils in einer Pferdeherde dann halt als Einsteller. Mehr konnte ich mir nicht leisten, sonst hätte ich wahrscheinlich damals auch schon mehr gehabt. Und 4 sind es jetzt erst geworden, seit wir ein eigenes Haus haben mit eigenem Grundstück und dadurch die Kosten natürlich nicht mehr so hoch sind.
Moment, die wohnen jetzt bei euch zu Hause?
Ja, die wohnen bei uns, genau.
Also das finde ich so faszinierend, weil ich kenne diese Videos von Arnold Schwarzenegger. Der hat ja auch einen Esel und der kommt dann immer rein und darf auch in die Küche und ins Wohnzimmer und das wie nah als Haustier, ich sag mal, der Begriff Haustier, trifft der auf eure Esel zu?
Also theoretisch könnten sie ins Haus laufen. Einer war schon drin. Aber da habe ich doch ein bisschen Angst, dass hier einiges kaputt geht. Also der Kleinste, der ist so ein bisschen über 1 Meter, der ist hier schon durchgelaufen und hat sich alle Räume angeguckt. Also ein echter Hausesel.
Ist das Hammer.
Die anderen jetzt nicht. Ich habe ja 2 sehr große. Da hätte ich ein bisschen Angst, dass hier was kaputt geht. Aber theoretisch könnten sie reinkommen, ja.
Und was machst du mit deinen Eseln, außer dich dran erfreuen?
Hauptsächlich gehen wir eigentlich wandern. Ich habe auch ein Kleingewerbe und biete auch Eselwanderungen an für andere Leute.
Ah, lustig. Also das ist stressabbauend, oder?
Ja. Also ich finde schon. Es ist auch, also es ist natürlich unterschiedlich, wirkt auf jeden Menschen anders. Aber die meisten sind danach sehr entspannt und erstaunt, dass die Esel laufen und nicht ständig stehen bleiben. Das Einzige ist halt, dass sie natürlich immer fressen wollen. Man muss schon immer ein bisschen gucken, dass der Esel nicht dauernd frisst und sich da auch ein bisschen durchsetzen können.
Ricarda, du hast vorhin gesagt, du hast in einer WG in Hamburg gewohnt. Wo wohnst du denn jetzt? Wer sagt, wir natürlich auch deine Internetadresse auch nochmal in die Shownotes stellen, damit sich jeder informieren kann. Aber wenn jemand in München wohnt, hat der eine Chance, dich zu besuchen, oder ist es zu weit weg?
Wenn er hier Urlaub machen möchte.
Ja, aber wo wohnst also du jetzt? Wo sind die Esel?
Etwa 30, 40 Kilometer von Hamburg entfernt, also westlich bei Elmshorn.
Das, was wirklich sehr, sehr lustig ist an der Geschichte, ist, als wir gehört haben, dass es dich gibt und als wir mit dir den Termin abgemacht hatten, und ich habe mich total darauf gefreut, ich habe das dann auch meiner Frau erzählt, und seitdem wir darüber geredet haben zu Hause, bekommen wir ununterbrochen bei Instagram Videos mit Esel vorgeschlagen. Die haben also mitgehört sozusagen. Und ich muss sagen, wenn ich diese Videos sehe, es ist herzerwärmend. Ich kann es total nachvollziehen. So ein Esel, nichts gegen Pferde, im Gegenteil. Aber der Esel ist nochmal was so ganz Besonderes, nochmal so ein besonderer Typ, finde ich, in irgendeiner Form. Und du hast wirklich dieses Gefühl, gut, das sind Videos, die werden ins Internet gestellt. Die haben natürlich auch einen bestimmten Zweck, den sie erfüllen. Aber es ist tatsächlich dieses, dass man denkt, man mit denen kann man gut kuscheln oder sie auch mal in den Arm nehmen, das Gefühl ist bei mir auch schon angekommen.
Mhm. Ja, musst du mal vorbeikommen.
Ganz offensichtlich.
Ja, das würde ich dann auch gerne sehen, wie Marcel mit der Leine ein Esel davon abhält, die Begonien zu fressen im Vorgarten der Nachbarn. Na, also eine Freundin von mir hat mal einen Bauernhof geerbt, und auf diesem Bauernhof standen auch 4 Esel, und die hatten Wohnrecht auf Lebenszeit. Also alles war so ein bisschen nach den Eseln ausgerichtet. Die sind, da war eine kleine Reithalle auf dem Grundstück. Das war deren Stall, mehr oder weniger. Und über meine Freundin habe ich gelernt, dass es ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Hürden gibt oder auch Dinge wie Esel gemanagt werden müssen, die unterschiedlich sind zum Pferd. Eine Sache hattest du schon angesprochen, die Leichtfutterigkeit. Aber ansonsten kommt bei euch auch der Zahnarzt, natürlich der Schmied auch regelmäßig wahrscheinlich.
Ja, das ist eigentlich wie beim Pferd. Also die brauchen genauso die Hufpflege und alle gesundheitlichen Vorkehrungen wie bei einem, aber ob man jetzt einen Shetland-Pony hat oder einen Esel, da ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied eigentlich.
Und man sagt ja auch, wer Tiere hat, hat Sorgen. Gab es mal einen Tag, wo du gesagt hast, den würde ich am liebsten aus meinem Esel-Tagebuch streichen? Oder ist mal irgendwas was Schräges passiert, wo alle abgehauen sind und die Nachbarn dich angerufen haben? Oder war alles bislang reibungslos?
Nein, in so vielen Jahren hat man natürlich auch Sorgen. Also ich hatte auch schon sehr kranke Esel und habe auch schon 2 einschläfern lassen müssen. Das sind natürlich Tage, die nicht schön sind, aber das gehört dazu, finde ich. Also das wäre jetzt für mich kein Grund, die Eselhaltung aufzugeben, weil irgendwas ist ja natürlich immer mal. Das lässt sich leider nicht ausschließen.
Das stimmt.
Abgehauen sind sie noch nicht. Nee, Gott sei Dank.
Ja, so, gute Weide. Und wenn kleine Mädchen sagen, ich wünsche mir Papa zu Weihnachten ein Pferd, ein Pony, in Zukunft heißt es, ich wünsche mir einen Esel. Also das ist wirklich, man hört es ja immer, immer öfter, das ist ja so ähnlich, bisschen die Geschichte wie, erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass irgendwelche Promis sagen, ich habe jetzt Hühner. So, und Menschen sich, die etwas außerhalb wohnen, Hühner anschaffen, aber das Thema Esel, wenn man erstmal darauf achtet, wie oft einem das auch in Zeitschriften oder dergleichen begegnet, ist schon irre, Ricarda. Also du bist da garantiert mit eine Trendsetterin in Deutschland gewesen, würde ich jetzt mal sagen.
Ich bin ja tatsächlich nicht allein. Es gibt ganz viele von uns.
Ein Eselbotschafterin. Also,
es gibt auch einen Eselverein und es gibt relativ viele Eselfans. Und dieser Eselverein zum Beispiel, der hat jedes Jahr ein großes Treffen. Man ist erstaunt, wie viele Menschen und wie viele Esel da plötzlich aus ganz Deutschland zusammenkommen. Das ist ein riesiges Event. Also es gibt doch mehr Eselfans, als man denkt.
Und Eselsmilch soll ja auch besonders gut sein, ne?
Ja, das ist aber bei uns in Deutschland spielt das, glaube ich, keine Rolle, weil, also in Frankreich gibt es, glaube ich, so Eselfarmen, wo sie sowas dann auch als Produkt herstellen, irgendwie Eselseife und sowas. Aber in Deutschland gibt es das eigentlich nicht wirklich.
Und abschließende Frage, wie alt ist Nelson geworden?
Der wurde leider nur 12. Oh. Der hat sich den Oberschenkel gebrochen. Keiner weiß, warum und wie das passiert ist. Das ist wahrscheinlich irgendwie auf der Weide passiert. Und das ist natürlich dann schwierig. Also da müsste man einen Esel oder ein Pferd dann in irgendein Gestell aufhängen, monatelang, dass das wieder wird. Also es ist wohl sehr kompliziert. Mir hat damals der Tierarzt gesagt, einschläfern ist das Beste.
Ja, das, wie du erwähnt hast, gehört ja leider mit dazu. Ja, sorry. Sorry für Nelson. Dann dank dir für deine Zeit und auch für die eseligen Eindrücke. Viel gelernt heute.
Ja. Sehr gern.
An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz eine Geschichte von dem Vorgänger von Skudde, von Biscuit, weil der war wirklich ein Chaot. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber geht auch ganz schnell. Der hatte,
also ich habe Zeit.
Ja, das ist echt interessant, weil der hatte mal eine Phase, wo er abends auf einmal ganz komisch wurde und nicht mehr aufstehen konnte, so Koordinationsstörung hatte. Und da war ich auch schon ein bisschen älter und ich dachte, oh Gott, bitte kein Schlaganfall. Oder man denkt gleich das Schlimmste, ja, so Gehirntumor und irgendwie ganz schräg. Und dann war es aber schon Mitternacht und am nächsten Morgen, also wir konnten auch nicht irgendwo in eine Klinik fahren, am nächsten Morgen hatte er dieselben Symptome, wir sind um 6 Uhr direkt in die Klinik mit ihm. Und die Tierärztin dort sagte, es kann alles sein, Schlaganfall, neurologisch irgendwas, aber vielleicht hat er sich auch vergiftet. Und ich so, hä? Was? Weil man denkt dann, die übergeben sich oder haben Schaum vorm Mund oder so. All das nicht. Und dann haben die ihm den Magen ausgepumpt und Dinge daraus befördert, die glaubt man gar nicht. Also unter anderem Alufolie, aber vor allen Dingen eine stinkende grüne Masse. Und am Ende hat sich herausgestellt, der Hund war bei unserer Nachbarin, die hatte an ihrem Grill rohes Fleisch liegen, weil die grillen wollte. Und das hat sie da aber vergessen, weil sie sich dann umentschieden hatten. Und das lag da 3 Wochen.
Oh.
Und das hat der Hund gefunden, hat es gefressen und diese Toxine in diesem vergammelten Fleisch machten neurologische Ausfälle. Also auch diesen Akt hat der Hund überlebt und es war wirklich ein Wunder, aber das war knapp. Ja, siehst
du, und das ist der Vorteil an Frances. Das würde sie nicht machen. Sie würde es, nein, also müssen wir uns doch nichts vormachen. Also natürlich springt die Katze, du ziehst mich ja damit immer gern auf, als du mich mal besucht hast, ohne Hund damals, wäre Frances nach dem gemeinsamen Frühstück ja auf den Tisch gesprungen.
War das schon danach? Oder erst danach?
Das war danach. Und sie nimmt sich nichts vom Tisch. Also es gibt eigentlich nichts außer ihrem Fressen, was sie interessiert, außer Sülze.
Sülze
findet sie, oh Gott,
hoffentlich ist das gesund?
Okay. Das ist das Einzige. Selbst, ich sag jetzt mal, wenn du ein Carpaccio hast, jetzt hier mal so ein kleines einmal und dann ist gut. Aber ansonsten, sie nimmt sich nichts vom Tisch und sie würde sich da auch nie was runterziehen, so nach dem Motto, ah, jetzt gucken die gerade nicht und jetzt schlage ich mal zu.
Das macht Skoda natürlich auch nicht. Er ist ja gut erzogen. Mhm.
Ja, aber das ist, deswegen bin ich manchmal vielleicht auch so naiv, dass ich bei Sachen, wenn du bist ja da sehr hinterher und sagst, das dürfen sie nicht, wo ich immer sage, ja, muss ich mich ja nicht drum kümmern, ich habe ja eine intelligente Katze, aber ich lerne aus diesem Tag heute, ich sollte es mir nicht ganz so einfach machen, korrekt?
Richtig, genau, weil es gibt immer ein erstes Mal und es gibt Situationen, wo du denkst, das wird er nie machen und dann ist der Abendbrottisch leergeräumt. Hatten wir alles schon erlebt. Das mein Mann hat mich verdächtigt, ne? Wir hatten irgendwo so schön alles hingestellt und tatsächlich mal vom Fernseher auch. Und dann war ich noch, hab irgendwie was anderes gemacht und auf einmal setzt er sich hin und es war alles weg und auch total durchgeräubert und sagt der zu mir, sagt mein Mann zu mir, hast du das gegessen? Ich meine, das war alles, es gab Käse und Brot und ne, so ein paar Antipasti und das war halt wirklich alles weg und auch die Karotten, da lagen so ein paar Krümel und dann sagt er wirklich, hast du das gegessen?
Ja, weil er dich kennt. Das ist schon heftig.
Ich habe wirklich blöd geguckt und dann war auch schnell klar, dass ich das nicht gegessen habe, auch nicht so gegessen. Ja. Aber dann haben wir darüber gesprochen und seitdem hat Skoda es nicht mehr getan.
Ja, ja.
Auf ein Erziehungsgespräch sozusagen.
Ja, und einer Ehetherapie.
Hast du das gegessen?
Gefällt mir gut, dein Mann. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen vielen Dank fürs Bewerten, wo immer, auf welcher Plattform ihr uns auch hört. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da eure Bewertung hinterlasst. Und wenn ihr Kritik habt, natürlich bitte auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur so Schönwettermoderatoren sind. tiere@abendblatt.de wäre die E-Mail-Adresse, um mal so richtig Dampf abzulassen.
Genau.
Aber natürlich freuen wir uns auch über Lob. Wäre ja gelogen, wenn nicht. Wir sind, haben ja auch ein gewisses Ego, so ist es nicht.
Und natürlich auch euer Feedback, eure Fragen, Anregungen. Und wenn es noch Themen gibt, die... wo ihr wollt, die wir unbedingt bearbeiten sollen, jederzeit. Mit gesundem Halbwissen. Sind wir uns gut aufgehoben.
Habt ihr mehr als wir.
Ja.
Außer, was haben wir fürs nächste Mal vorbereitet?
Ah, ganz spannende Folge. Da sprechen wir nämlich mit Prominenten über ihre Tiere.
Oha, wo kommen die Promis denn her? Die hast du alle im Telefonbuch.
Na, willkommen.
Bin gespannt.
Nein, aber es ist ja so, jeder redet gern über sein Tier, oder? Ja. Jeder, der ein Tier hat, liebt sein Tier. Und ja, insofern glaube ich, wenn es uns gelingt, tauchen wir ein in die Sportwelt, wir tauchen ein vielleicht in die Musikwelt, Politik, ja, gucken wir mal. Aber wir werden mit Prominenten, mit sogenannten Prominenten, die wahren Stars sind natürlich ihre Vierbeiner, über Tiere sprechen. Also,
und ich korrigiere mein Urteil über die heutige Folge. Bei mir bleibt nicht hängen, was gefährlich ist, sondern der Spruch, warst du das?
Ja, hast du das gegessen? Ey, das ist ein Massaker auf dem Tisch. Ja.
Super.
Oh Mann.
Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao.
Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.